Herzlich willkommen zur Nachmittags-Session, die jetzt hier auf dem Hypermotion Lab startet. Wir haben nochmal ein paar richtig coole Sessions hier. Jetzt gleich ein sehr, sehr hochkarätig besetztes Panel zum Thema Cyborgs. Für lange, lange Zeit, als ich aufgewachsen bin, da war das eher noch ein Thema für Science-Fiction-Bücher. Faszinierend. Und jetzt ein paar Jahre oder auch ein Jahrzehnt später scheint das Zeitalter tatsächlich schon real begonnen zu haben. Ist ja auch immer so eine Definitionsfrage, ab wann ist man ein Cyborg? Wer geht auf wen zu? Die Menschen auf die Maschinen auf die Menschen. Es gibt schon, glaube ich, den ein oder anderen offiziellen Cyborg. Aus verschiedenen Ländern, weiß ich, gibt es verschiedene Menschen, die versucht haben, das in ihren Pass eintragen zu lassen. Ein sehr spannendes Thema. Ich bin gespannt, was hier gleich präsentiert wurde. Bekommen. Mehr dazu wird Martin Fröhlich sagen, der das Panel zusammengestellt hat und auch moderieren wird, von DB New Horizons. Er leitet dort eine ganz kleine Abteilung, die zuständig ist, besonders disruptive Geschäftsfelder frühzeitig zu entdecken, zu schauen, wie das dann relevant für die Deutsche Bahn werden könnte. Und auch großer Teil seiner Arbeit besteht darin, dann eben Stakeholder zusammenzubringen, vor allem auch außerhalb des Konzerns. Herzlich willkommen, Martin.
Danke. Danke dir, Zackes. Danke. Super, also ist ein super spannendes Thema, ein bisschen abgespaced heute mal in meiner Muttersprache. Also die Akteure, die dort hinten noch ein bisschen ein paar Snacks essen, kommt ruhig näher. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was mich selbst auch umtreibt und womit ich mich sehr, sehr gern beschäftige. Mein Name ist Martin Fröhlich, danke für die warmen einleitenden Worte. Wir werden jetzt 90 Minuten miteinander verbringen, davon 60 Minuten hier vorne einen Dialog mit den Panelisten führen und danach das Panel öffnen, sodass ihr auch eure Fragen stellen könnt. Ganz wichtig, wenn ihr introvertiert seid und euch nicht getraut, Fragen zu stellen, gibt ja immer introvertierte und extrovertierte Menschen, kein Vorwurf, dann könnt ihr letztendlich eure Fragen an Slimdo senden, das wird gleich wieder eingeblendet und dann werden wir uns im Nachgang mit diesen Fragen auch beschäftigen und diese beantworten. Das Ganze wird auf Englisch übersetzt, das heißt, wer kein Muttersprachler Deutsch ist, kann sich dort ein paar Headphones holen. Wo? In the Dinglish Language sozusagen und ja, los geht's sozusagen. Ich freue mich auf eine unterhaltsame und illustre Runde. Wir beginnen. Das Zeitalter der Menschen und Maschinen hat schon begonnen. Cyborg. Ich freue mich ganz, ganz besonders, den ersten Panelisten und die weiteren auch vorzustellen. Wir beginnen mit dem Initiator und auch Gründer vom Cyborg e.V. in Deutschland initiiert und gegründet. Herr Dr. Klaas van Dreck, der Name klingt schon sehr, sehr spannend vom Star Trek. Man denkt da sofort an andere Welten. Einen großen Applaus für den Herrn Dr. Klaas van Dreck von der Humboldt-Universität Berlin. Super. Herzlich willkommen. Noch sind die freien Plätze zu vergeben. Such dir ruhig aus, wo du sitzen magst oder stehen magst. Der zweite Kollege hier im Bunde, er wird heute Professor Paul Lukowitsch vertreten. Der ist leider ausgefallen. Die Kollegen vom Deutschen Forschungsinstitut Künstliche Intelligenz, Professor Lukowitsch, hat letztendlich auch an der Google Glasses Technologie mitentwickelt und mitgeforscht. Und der Kollege Gerrit Bahle, der wird ihn vertreten. Großen Applaus, danke, dass du extra gekommen bist und hier das hochkarätige Podium mitbesetzt. Der nächste im Bunde ist ein Kollege, der letztendlich solche Chips, ja, produziert, daran forscht und diese letztendlich auch verkauft. Was es auf sich hat, wird er uns selbst erklären und erzählen. Einen großen Applaus für den CEO und Gründer von Cortec, Dr. Rickert. Ganz großen Applaus. Danke. Der Kollege, der jetzt auf die Bühne kommt, man hat ja immer so ein bisschen das Statement, Forschung, Entwicklung, Wissenschaftler, Professor, hat er wirklich Praxiserfahrung und Ahnung, was da draußen am Markt los ist? Ich habe ihn selbst kennengelernt als einen Kollegen, der wirklich die Praxiserfahrung mit sich bringt, der ganz genau weiß, wie man Use Cases vorantreibt, wie man das Ganze auch schmackhaft macht und das Ganze auch verkauft. Einen ganz, ganz großen Applaus für den Direktor vom Wissenschaftlichen Institut, vom Deutschen Forschungsinstitut Künstliche Intelligenz, extra angereist hier, Herrn Professor Dr. Maas mit Rucksack S. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Sehr gut. Ja, wir sind eine kleine illustre Runde hier. Könnt ruhig näher rücken. Wir machen gleich das Lagerfeuer hier vorne an. Das wird Woodstock-like. Damit das Ganze hier menschelt, ist wichtig, damit ihr auch unsere Wärmestrahlung mitbekommt. Also kommt nochmal ein kleines Stück nach vorne. Noch sind freie Plätze da. Das Ganze geht ja jetzt hier 3 Stunden, darum sollte er auch gemütlich sitzen. Ne? Ist ganz klar. Und die anderen Akteure dort hinten und links und rechts ist wirklich ein mega spannendes Thema hier in der Halle 1.2. Kommt ruhig nach vorne. Hier spürt die Musik. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt an Innovation und an Durchschlagskraft, wie die Welt aussieht, Mensch, Maschine. Es geht jetzt los. Das Ganze wird dann später auf Arte übertragen und als Podcast ausgestrahlt. Aber hier könnt ihr das live und in Farbe erleben. Sehr schön. Jetzt können wir beginnen. Jeder hat eine Pfandmarke für die freien Getränke. Jeder nur eine. Ein Getränk bitte nehmen. Flaschenöffner haben wir hier liegen. Und es ist sehr warm hier. Ich habe extra mein Samtjackett angezogen, weil das auch gut aussieht, aber das gehört ja zur Etikette. So, in diesem Sinne, es geht los. Wir beginnen. Dr. Klaas van Treck, Star Wars-Fan wahrscheinlich, kann man so sagen, angeblich. Was war deine Initialzündung und dein Motiv, als du damals dich mit dem Thema Cyborg beschäftigt hast? Du bist ja einer der Koryphäen und der Initiatoren des Cyborg e.V.s. Was ist sozusagen dein Motiv, warum hast du den Cyborg e.V. überhaupt gegründet und welchen persönlichen Bezug hast du damit oder darauf? Bitte.
Ja, ich glaube, es klappt. Ich glaube, zuerst mal muss ich die Lorbeeren wieder ablehnen. Ich bin also keiner der Gründer des Cyborgs e.V., sondern ich bin ganz einfach nur aktives Mitglied.
Ja.
Einer der Gründe oder eine der Ursachen, weshalb ich dazu gekommen bin, ist sicherlich ganz einfach das Popkulturelle, also das, was schon angesprochen wurde. Ich bin so ein Kind der 80er und 90er, das heißt, ich habe relativ früh William Gibson gelesen und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass während meiner Jugendzeit ändert sich technisch unglaublich viel. Das heißt also, zum einen gab es plötzlich Faxgeräte, Computer, solche Dinge, das heißt, unglaublich viel änderte sich. Während ich das Gefühl hatte, gleichzeitig denkt die Gesellschaft über diese Technik ganz einfach nicht nach. So. Das ist das eine. Und es wurde dann immer mehr auch zu einem wissenschaftlichen Thema. Das heißt, ich befinde mich in einem Fach, das nennt sich Medienwissenschaft. Da kann man aber ziemlich viel drunter machen. In meinem Fall könnte man das Technikphilosophie nennen.
Ja.
Und darüber bin ich dann auch zu diesem Begriff des Cyborgs gekommen. Es hat mich mehr und mehr interessiert, also die Frage von Mensch-Maschine-Schnittstellen. Und dann bin ich relativ schnell auf diesen Cyborgs e.V. gestoßen, der spannenderweise so etwas ist wie eine Graswurzelorganisation von Leuten, die das ganz einfach selber machen. Also zum Beispiel Behinderte, die irgendwelche Implantate tragen und sich fragen, wer gibt mir überhaupt Zugriff auf dieses Implantat? Also ist es die Firma, die das Implantat entwickelt hat? Ist es die Krankenkasse? Was darf ich? Was geht damit? Wie sicher ist das? Kann das Ding vielleicht Dinge, über die noch niemand nachgedacht hat? Und dann fangen wir zum Beispiel an zu basteln. Oder ein anderes Thema ist das Thema Biohacking. Also inwiefern kann ich meinen eigenen Körper beeinflussen durch Biotechnologie? Also indem ich bestimmte Dinge esse, indem ich bestimmte sportliche Techniken anwende, solche Dinge. Oder eben auch die Frage, ob man sich nicht selbst auch Implantate entwickeln kann und auch einpflanzen kann, die eben in den nichtmedizinischen Bereich gehören. Das heißt, ich gehöre zu den Menschen, die so einen Chip in der Hand implantiert haben. Das ist inzwischen relativ häufig. Es gibt auch so ein paar Events, sozusagen werden sie zum Cyborg. und das ist ganz nett, das ist aber eigentlich nur nett für so Leute wie mich, die daran forschen. Also ich würde Ihnen eher davon abraten. Denn wieso sollten Sie sich den Schmerz antun, sich sowas einsetzen zu lassen, wenn Sie dieselbe Technologie als Schlüsselanhänger oder als Ring haben könnten?
Oh, okay. Ja. Kann man ja dann mal fühlen, ne? Kannst du damit duschen, kannst du damit alles machen oder bist du ein bisschen eingeschränkt?
Nein, gar nicht. Das Ding ist so Reiskorn groß, befindet sich zwischen Daumen und Zeigefinger. Und es gibt inzwischen relativ viele Anschlusstechnologien. Also ich entsperre damit zum Beispiel mein Smartphone. Ich kenne Leute, die haben sich Türschlösser gekauft, die entsperren damit ihre Haustür. Es gibt Kids, die kann man sich in Autos einbauen. Also dann ist niemand mehr in der Lage, das Auto zu stehlen, bevor man nicht irgendwie dieses Ding scannt. Die relativ spannende Geschichte, die ich dazu erzählen kann, ist, dass ich im Moment versuche, das Schlüsselbüro meiner Uni, der Humboldt-Universität, dazu zu überreden, dass sie die Berechtigungen, die auf meiner RFID-Karte sind, Also die Uni hat mir so eine RFID-Karte gegeben, mit der kann ich zum Beispiel so Schlüsselboxen aufmachen. Und ich versuche, die ganze Zeit davon zu überzeugen, weil es dieselbe Technologie ist, diese Berechtigung auf meinen Chip zu übertragen. Das wollen die aber nicht. Das ist denen völlig unheimlich. Obwohl die Technologie, wie gesagt, eine ist, die schon längst Usus ist. Also diese implantierten Chips haben, ich weiß nicht, viele von ihnen werden ein Haustier haben, Hund, Katze und so weiter. Die sind inzwischen schon längst alle gechippt. Mein Chip kann noch 2, 3 Dinge mehr. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es Usus und gleichzeitig haben wir natürlich alle inzwischen EC-Karten, Kreditkarten, die mit dieser NFC-Technologie ausgestattet sind, mit dem man dann irgendwie im Supermarkt auch bezahlen kann. Mhm. Also die Tatsache, dass ich das jetzt implantiert habe, ist eigentlich nur eine Kuriosität.
Ja. Aber passt zu deinem Stil? Also muss ich sagen, vom Typ her, das ist...
Echt? Ich habe das Gefühl, ich komme jetzt eher altväterlich daher.
Naja, aber das ist ja die neue und alte Welt, das verbindet uns
das
ja auch.
Das könnte vielleicht sein. Ja? Ich hätte mir vielleicht ein etwas futuristischeres Sakko anziehen sollen, wie der Kollege.
Ja. Sehr schön. Dann springen wir mal her zu Herrn Dr. Rickard. Du hast ja selbst, wir waren ja beim Du, ihr seht mich natürlich... das ganze Thema Chips, ihr habt ja einen Chip entwickelt über Jahre. Was kann dieser Chip Besonderes, den du entwickelt hast? Und warum machst du das? Also kannst du mal einen kurzen Einblick geben, was es für Use Cases dafür gibt und wo ihr aktuell steht und was der Chip kann? Das Ganze wird natürlich hier live übertragen. Bitte.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Martin. Also die Firma Cortec, die ich gegründet habe, von der Universität Freiburg heraus, jetzt vor 8 Jahren, ist tätig im Bereich der Neurotechnologie. Das würde ich kurz gerne einführen. Es geht bei der Neurotechnologie darum, dass man über elektrische Signale mit dem Gehirn interagiert. Das Gehirn kommuniziert, und das ist nicht nur das Gehirn ist ja nicht nur im Kopf, sondern es gibt ja auch diese ganzen Bücher, das wahre Gehirn ist im Darm und so. Also das durchzieht ja das Nervennetz, den ganzen Körper, und hier oben ist es agglomeriert. Aber es kommuniziert eben untereinander und letztlich der ganze Körper schickt Informationen hin und her, meine Bewegung, meine Sinneseindrücke, das alles wird im Körper im Wesentlichen über elektrische Signale verarbeitet, ja. Und das Interessante ist natürlich jetzt, unsere ganze Technik heutzutage wird verarbeitet und gesteuert über auch elektrische Signale. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Zufall ist oder ob sich das als Schicksal so entwickelt hat. Und die Neurotechnologie ist jetzt die Schnittstelle hierzu. Das heißt, die Schnittstelle zwischen den elektrischen Signalen im Körper und externen Geräten oder implantierbarer Technik, sodass diese technische Elektrizität und die im Menschen befindliche sich miteinander austauschen. Und das ist erstmal auch nichts Neues. Das gibt es natürlich schon lange. Es kennen auch, viele kennen es jetzt, wenn sie zum Arzt sind, man so eine EEG-Kappe, ja, oder auch ein Herzschrittmacher als eins der ersten Implantate, ja, stimuliert das die Nerven ums Herz herum über elektrische Ströme. Also das waren so die ersten Produkte, und es gibt mittlerweile auch im Gehirn Implantate, ganz spannend und sehr viel besser geworden über die letzten Jahre, zum Beispiel die sogenannten Cochlea-Implantate. Das sind also Implantate, die werden ins Innenohr, in diese Gehörschnecke eingeführt, und dann haben sie noch einen kleinen anderen Kasten, der hinterm Ohr implantiert ist. Und die sind heutzutage so gut, dass wenn sie die Kindern, und das sind fast noch Säuglinge, die aufgrund von verschiedenen Krankheiten oder Gendefekten sind die taub geboren, und diese Implantate sind heutzutage so gut, dass diese Kinder in eine normale Schule gehen können. Ja, mit diesen Implantaten und dann weitgehend normales Leben führen können. Es gibt auch den sogenannten Hirnschrittmacher, der bei Parkinson, also wenn jemand so dieses sehr starke Zittern hat, implantiert wird. Da wird eine dünne Elektrode wirklich in die Mitte vom Gehirn gesetzt und wird dort, dann werden elektrische Ströme ans Gehirn appliziert. Dann können diese Menschen sich wieder viel besser bewegen. Also das ist schon heute Realität, und die Firma Cortec jetzt entwickelt letztlich die nächste Generation von solcher Technologie, die also sehr viel präziser und genauer funktioniert und auch diese Technologie basiert auf Implantaten, denn um eben mit dem Gehirn wirklich präzise kommunizieren zu können und diese sehr feinen Hirnströme zu messen oder präzise zu stimulieren, muss man eben ran an diese Nerven und ans Gehirn und muss also Implantate bauen. Und das ist das, was wir machen und was wir entwickeln.
Sehr schön.
Also als Einleitung.
Danke. Danke. Jeder hat ein Mikrofon. Frage in Richtung Paul Lukowitz. Du bist ja heute als Vertreter da. Danke nochmal dafür. Kann ich nicht laut genug sagen. Gestern Abend kam mir die Meldung. Ich hoffe, nichts Schlimmes passiert. Soweit, aber hat einen ehrwürdigen Ersatz gefunden. Was machst du so in diesem Umfeld? Also du unterstützt ja wahrscheinlich Paul Lukowitz am Institut. Er hat ja bei Google Glasses mitentwickelt. Ihr habt ja selber auch so Themen vorangetrieben. Vielleicht kannst du mal kurz aus dem Nähkästchen erzählen, was dich persönlich da so begeistert und bewegt an diesem Thema.
Ja, sehr gerne. Ich würde gerne ein bisschen ausholen. Unser Zugang ist ein etwas anderer.
Ja.
Und zwar, was wir seit Jahrzehnten jetzt quasi schon machen, also ich nicht seit Jahrzehnten, aber was Paul Lukowitz seit Jahrzehnten schon macht, ist im Endeffekt versuchen, Computern beizubringen oder Maschinen beizubringen, zu erkennen, was Menschen tun. Und vor 20 Jahren war das nur aktuell irgendwie zu erkennen, ob jemand geht, ob jemand sitzt, ob jemand steht. Das ist mittlerweile in jedem Handy, in jedem Smartphone, in jeder Apple Watch oder wie auch immer verbaut. Und jetzt geht es darum, das Ganze weiterzutreiben. Dazu braucht man auf der einen Seite Sensorik, also quasi Hardware, die irgendwie in der Lage ist, Daten zu erfassen, die Einblick in den Kontext geben, in die Situation des Menschen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite benötigt man die Algorithmen, die Software dafür, die künstliche Intelligenz, wenn man so will, Machine Learning. Sie haben sicher schon jede Menge gehört über Deep Learning, Pattern Recognition, wie auch immer. Beides kommt zusammen bei uns, um, wie gesagt, ein besseres Bild der Umgebung des Menschen zu fassen, also die Absichten, die er hat, vielleicht auch im sozialen Bereich, die Interaktion von Menschen oder zum Beispiel die Tatsache, dass wenn sie sitzen, das kann genauso gut hier sein, einem Vortrag zuzuhören oder in der Konferenz oder es kann sein, sie sitzen zu Hause in ihrem Wohnzimmer auf der Couch vor dem Fernseher, völlig unterschiedliche Anforderungen zum Beispiel an das Smartphone, was es tun soll, was es nicht tun soll. Oder Sie gehen zum Bahnhof, kann sein, Sie holen jemand ab, kann aber genauso gut sein, Sie wollen in den Zug steigen. Völlig unterschiedliche Gegebenheiten, auf die Systeme reagieren sollen. Nun, und ein Schritt dazu, die Sensorik weiterzutreiben in die Richtung, sind sogenannte Wearables. Das kann eine Uhr sein, das kann aber auch intelligenter Stoff sein, intelligente Textilien sein, druckspezifische Sensoren, können aber auch Kameras in der Umgebung sein, solche Dinge. Und wenn man diesen Weg weiterdenkt, ich gebe dann gleich nochmal ab, denke ich an unseren Technikphilosophen, wo man die Grenze zieht zwischen Cyborg und Nicht-Cyborg.
Ja.
Aber wenn man auf jeden Fall weiterdenkt, egal wo man die Grenze zieht, wird der Weg sein von diesen Wearables, dass die früher oder später eigentlich immer präsent am Körper sind oder sogar im Körper sind. Deswegen beschäftigen wir uns auch so am Rande ein bisschen mit dem Thema, aber eher als Zukunftsvision. Also wie gesagt, je nachdem, wo man die Grenze sieht, sind wir heute schon alle Cyborgs oder auch nicht.
Das ist
ein bisschen philosophisch dann die Frage. Aber genau das ist unser Fachgebiet, zu verstehen, was Menschen vorhaben, was Menschen tun und dann im Endeffekt daraus Maschinen schlauer zu machen, ne, und die kontextabhängig reagieren zu lassen auf die Situation.
Sehr schön. Vielen Dank. Herr Professor Maas, Sie sind ja wissenschaftlicher Direktor, Sie haben ja auch einige Trüffel da an Ihrem Institut, die Sie uns damals so präsentiert haben. Praxisnähe ist ja ganz Ihr Thema. Was sind so aktuell, sage ich mal, künstliche Intelligenzthemen, die hier bei der Podiumsdiskussion eine Rolle spielen, um das Ganze mal so ein bisschen greifbarer machen? Wir hatten ja im Vorfeld uns unterhalten mit Mediamarkt, Saturn und Co., wo es da vielleicht so Praxisfälle gibt. Vielleicht können Sie mal aus der Nähe Kästchen plaudern, was Sie an diesem Thema so sehr begeistert und was es aktuell für so Use Cases gibt, an denen Sie forschen und entwickeln.
Ja, also vielen Dank für die Einladung. Spannende Frage. Ich möchte beginnen erstmal mit einem Statement dazu, wenn wir über Künstliche Intelligenz reden, was ist das überhaupt? Und das in einem Satz, was man normalerweise 1500 Seiten in der Vorlesung halt vermittelt. Also Künstliche Intelligenz beschäftigt sich damit, dass wir technische Mechanismen haben, die uns helfen, etwas wahrzunehmen. Ja, das kann visueller Natur sein, auditiv sein, verschiedene Kanäle. Wir beschäftigen uns damit, daraus Schlüsse zu schließen, zu sagen, das ist ein bestimmtes Objekt, ein Kind, ein Auto, ein Baum, und daraus zu lernen, es wird etwas in der Zukunft passieren. Also zweite Thema schließen. Und das dritte Thema ist Aktuatorik, das heißt, wir tun dann etwas damit. Wir heben einen Arm eines Roboters oder verschiedene andere Sachen, lassen etwas kreisen, fliegen, ja, Flugzeuge mit Quadrocopter, Multicopter. So, das heißt also, wir beschäftigen uns mit Algorithmen, die genau das tun. Jetzt geht es um die Frage, und das schließt dann zu Cyborg, die zweite Dimension dann dabei, auf was wenden wir das denn an, wenn wir über Cyborgs diskutieren? Und das, was als Hauptinteresse momentan halt ist, ist, den Menschen irgendwie zu optimieren. Das heißt, ihn stärker zu machen, physisch stärker, er kann Lasten tragen, er kann, wenn er Beine zum Beispiel, irgendwelche Beschädigungen halt hat, künstliche Beine zu haben. Aber wir sind auch in der Lage, dieses über Distanz zu machen. Es ist auch gar nicht notwendig, dass mein Bein an meinem Körper angedockt ist und es trotzdem über mich gesteuert wird. Ja, das heißt also, wir optimieren jetzt erstmal uns selber. Das kann auch dazu dienen, dass wir so transhumanistische Themen halt diskutieren. Kann ich besser Sachen behalten? Kann ich schneller etwas lernen? Wikipedia in 5 Sekunden komplett runterladen und dann überlegen, was das bedeutet? Das sind natürlich Themen, die klingen sehr zukunftsorientiert, Science-Fiction-orientiert, aber natürlich sind das Sachen, die relativ nahe liegen, dass man sich damit beschäftigt. In dieser zweiten Dimension gibt es aber auch dann die Dimension der Interaktion. Das heißt also, wir wollen auch in unserer Interaktion vielleicht effizienter werden. Was muss ich heute machen? Eine E-Mail schreiben ist im Prinzip etwas, was wir im Mittelalter gelernt haben. Wie wäre es über Brain-to-Brain-Kommunikation, wenn ich im Prinzip meine Gedanken in ihrer vollen Breite übermitteln könnte? Auch da gibt es im Bereich der KI Arbeiten. Und dann natürlich dann das Thema der Interaktion, was ich eben schon mal angedeutet habe. Ich mit meinem Gehirn, mit meinen Vorstellungen kann in den USA einen Roboter laufen lassen, der für mich bestimmte Sachen tut und mir dann zurückmeldet, was er denn gerade spürt, fühlt, hört oder sonst wie halt auch tut. Und dazu machen wir Sachen und das, wir fangen natürlich nicht direkt mit so einem super Thema halt an, sondern was wir zum Beispiel machen ist über Sensorik und Aktuatorik einem Badmintonspieler über Impulse, Elektroimpulse, ein Fehlverhalten, und wir reden hier über Top-Batman-Spieler, Fehlverhalten in seinem Bewegungsablauf zu korrigieren, indem wir ihm an bestimmten Stellen Impulse geben, sodass der Muskel aktiviert wird, sodass dann eine Fehlstellung korrigiert wird über die Zeit und das eintrainiert wird.
Wow, das klingt super, super spannend. Schade, dass ich kein Spitzensportler gewesen bin, aber vielleicht kann ich das für mein Happy-Gitarren-Spielen anwenden sozusagen, wenn ich mal eine Extended-Version-Spiele vom Lagerfeuer. Danke erstmal dafür, da Insights zu bekommen. Vielleicht nochmal, was mich immer sehr, sehr stark beschäftigt, wir stammen ja alle so ein bisschen vom Neandertaler ab. Wir sind dann irgendwo in den Kapitalismus abgerutscht und Materialismus, ihr kennt es ja alle. Und ich frage mich so, im Zeitalter der Digitalisierung, too much information, capacity, overflow, ich habe so viel Information, bin ich überhaupt für dieses Jahrhundert gebaut worden als Mensch? Und kann uns diese künstliche Intelligenz oder diese Chips etc. nicht davor schützen, dass ich letztendlich Mensch sein darf und die künstliche Intelligenz und das Thema Technologie für mich auf dem Servierteller Sachen vorbereitet und eine gewisse Komplexitätsreduzierung vornimmt, sodass ich am Ende kein Ohrenfiepen habe oder kein Burnout habe? Das sind ja auch so Themen, so wo ich sage, das würde mir extrem helfen, weil der Fröhlich ist ja ein sehr extrovertierter Typ und die KI und das Thema Technik kann den Fröhlich ja davor schützen, dass er sich selbst verbrennt und dass er irgendwann im Bett liegt und eingeschlafen ist mit 35 Jahren. Das darf ja nicht passieren. Hälfte ist des Lebens vorbei. Darum liegt mir das Thema auch so sehr am Herzen. Wie steht ihr dazu? Also kann das Thema Cyborg uns selbst davor schützen und Komplexitätsreduktion abbilden in diesem Zeitalter, wo viel zu viel passiert. Ich fühle mich manchmal wie ein Zombie im innerstädtischen Verkehr und wenn ich dann mal zu Hause bei Mutti bin auf dem Bauernhof am Lagerfeuer sitze, dann komme ich mal wieder zur Ruhe und runter und höre überhaupt zu, was hier die Welt mir zu sagen hat und ich höre die Vögel zwitschern, was ich ja sonst gar nicht mitkriege, wenn ich für die Deutsche Bahn hier rumrenne als Zombie. Bitte, habt ihr da Antworten für mich? Hilfestellung, bitte.
Leider nein.
Oh.
Also die Antwort kann nur lauten ja und nein. So, also das Neandertaler-Beispiel ist ein sehr schönes Beispiel, weil man sich ja fragen kann, was macht den Menschen überhaupt zu Menschen, um jetzt mal ganz sozusagen philosophisch ganz unten anzufangen. Und dann muss man natürlich sagen, das, was den Menschen zum Menschen macht, war schon immer Technologie. Und Technologie war schon immer Umgang mit einer problematischen Welt. Also der einzige Grund, weshalb wir hier so sitzen können, ist die Tatsache, dass wir Kleidung tragen. Also ansonsten würden wir nämlich draußen nackt in diesem regnerischen Wetter sitzen und nein, wäre mies.
Ja.
Das heißt also schon so eine einfache Technologie wie Kleidung, Architektur, das, was um uns herum ist, ist schon ein enormer Möglichmacher und eine Komplexitätsreduktion. Das heißt, das Haus hier um uns herum, die Kleidung, entbindet uns davon, über die Komplexität des Regenwetters und der Kälte nachzudenken und ermöglicht uns, hier zu sitzen und uns über spannende, hochphilosophische Themen zu unterhalten. So, das ist der eine Punkt. Das Spannende ist natürlich, dass, wenn das so ist, dass wir inzwischen ja gar nicht mehr in sowas wie einer natürlichen Umwelt leben, sondern das, womit wir umgehen, ist ja längst eine technische Umwelt geworden.
Ja.
So, und das ist dann wahrscheinlich der Punkt, auf den du hinaus willst und an dem du dich dann vielleicht gestresst fühlst. Die Antwort darauf kann leider nur sein, noch mehr Technik. Anders funktionieren wir leider nicht. Das heißt, wenn du dich jetzt von deinem Smartphone gestresst fühlst oder du hast das Gefühl, du kannst nicht mehr arbeiten, was benutzt du dann? Irgendeine App, irgendein Programm, das zum Beispiel zeitweise deinen Zugang zum Netz abwirkt. Dass du also sagst, nein, ich will jetzt nicht von E-Mails gestört werden, also implementiere ich eine technische Lösung. Mhm. Ich besorge mir irgendein Programm, das mir jetzt verbietet, mich auf Facebook, Instagram, Outlook-Kalender oder sonstigen Zeitfressern, die wir haben, mich aufzuhalten. Und dann kannst du ganz einfach wieder weiterarbeiten.
Schön.
Das Spannende dabei ist natürlich, dass wir keinen Weg mehr zurück haben. Also es gibt keinen Weg mehr zurück in irgendwas Ursprünglicheres, Schöneres. Ich habe mal eine spannende Diskussion in der Schweiz an der ETH Zürich gehabt mit einer Dame, die bot Digital Detox Retreats an. Das heißt, das war so eine ehemalige protestantische Pfarrerin, da konnte man dann in so ein ehemaliges Kloster in der Schweiz und sich 3 Wochen lang so richtig detoxen, ohne Smartphone, ohne Outlook.
Geil.
Und das war so eine richtige Befürworterin von, ja, so zurück zur Natur, zurück zur Ursprünglichkeit, zurück zur Menschlichkeit. Die habe ich dann ganz bösartig mal gefragt, was uns denn überhaupt erst ermöglicht, bei ihr so ein Digital Detox zu machen. Dann hat sie mich etwas seltsam angeguckt und meine vorweggenommene Antwort auf meine eigene Frage war, ja, doch das 3 Wochen Zeitfenster in meinem Outlook-Kalender. Das heißt also, selbst unsere Fluchten aus dieser technischen Welt sind schon längst technisch. Das heißt,
gutes Beispiel.
Es gibt keinen Ausgang. Wir müssen damit umgehen und wir müssen in irgendeiner Form Methoden finden, Techniken finden oder eine neue Technik.
Aber der Punkt ist ja, warum, wenn wir jetzt mal autonome Fahrzeugflotten bedienen oder ich setze mich in ein Flugzeug, was, sage ich mal, zum größten Teil autonom gesteuert wird. Pilot sitzt ja sozusagen nur noch für den Notfall dort drin. Wir vertrauen ja mehr den Menschen noch als der Technik, obwohl die Technik nicht so fehleranfällig ist wie der Mensch. Das ist ja auch eine ganz gute Diskussionsgrundlage, wo man mal drüber sprechen sollte oder könnte. Warum ist das so? Warum vertrauen wir mehr dem Menschen als der Technik und der Maschine? Vielleicht mal in Richtung von euch hier. Muss man da so einen psychologischen, philosophischen Exkurs weiterführen? Habt ihr da für mich eine kleine Antwort parat für Ernst Fröhlich?
Ja, warum vertrauen wir der Brücke, über die wir mit dem Auto drüber fahren? Weil wir festgestellt haben, dass sie relativ selten einstürzt. Ja? Das heißt also, es ist Erfahrungswissen, dass Technik offensichtlich in einer Art und Weise hergestellt werden kann, die verhältnismäßig robust ist und die wir als gut genug empfinden. Wir wissen, dass Brücken einstürzen können und trotzdem fahren wir drüber. Wir wissen, dass Flugzeuge abstürzen können und trotzdem setzen wir uns in Flugzeuge. Wir wissen, dass die Deutsche Bahn nicht jeden Zug ans Ziel bringt und trotzdem fahren wir gerne mit der Deutschen Bahn. Also von daher trauen wir unserer eigenen Kompetenz, Ingenieursleistungen in Produkte und Dienstleistungen umzusetzen. Im Bereich der künstlichen Intelligenz sind wir definitiv erst noch am Anfang, robuste Leistungen herzustellen, wie man das zum Beispiel bei Uber sieht in der Mobilitätsbranche, zu sagen, wir haben autonome Fahrzeuge, die halt robust im Straßenverkehr arbeiten und agieren. Da muss man sagen, alle Technik, die wir im Prinzip mit uns rumtragen, hat eine ganze Menge von Toten hinter sich, ja, die erst Anführungsstrichen, man muss es so krass sehen, ja, die erst sterben müssen, damit wir überhaupt erstmal radikale Veränderungen einführen und sagen, okay, so geht's nicht, wir müssen das anders machen. Zum Beispiel Uber hat festgestellt, als der erste Tote zu vermelden war, dass man mit einer Videokamera nicht besonders gut hinkommt, um zu erkennen, was vor mir ist. Und dann haben die bei Bosch angerufen und haben gesagt, ihr habt doch so ein System mit 3 Kameras. Ja, und dann hat Bosch gesagt, naja, aber von links und rechts geben wir euch keine 100%ige Garantie, das zu erkennen. Also wir sehen, Technik muss sich auch erst asymptotisch halt heranentwickeln, sodass man dann sagen kann, jetzt Danke. Ist es gut genug und jetzt trauen wir dem allgemein. Und das ist ein asymptotisches Verhalten, was wir eigentlich im Prinzip mit jeder Technik, mit Automobil, mit Pferden und den Fahrrädern und was auch immer, hinten, da kann man ein Fahrrad halt sehen, da müssen sie sich mal draufsetzen. Ja, da geht das mit Lenkbewegungen, die sehr ungewohnt sind. Das müssen sie erstmal lernen. Und damit würde ich mich jetzt nicht trauen, schnell zu fahren, aber es ist ein Schritt, sag mal, Technik zu adoptieren. Das ist das, was uns Menschen halt ausmacht, bis wir dem Ganzen dann genug vertrauen.
Also Vertrauen ist ja das eine, ja, dass man Technik vertraut. Das andere ist ja die Frage, ob man sie mag. Ne? Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung und ich glaube schon, der Martin könnte sein Smartphone wegschmeißen. Also du kannst das machen, ja. Also ich glaube, wir sind als Menschen der Neandertaler und letztlich das ganze Leben da draußen, das steckt in uns ja noch drin, in unserem Körper. Der ist ein Produkt von vielen Milliarden Jahren Evolution und das heißt natürlich auch irgendwo, dass wir uns wohlfühlen, wenn Produkte vielleicht der Evolution um uns herum sind. Es ist ja sehr bekannt, dass wenn man im Wald unterwegs ist, das hebt die Stimmung. Ja, also im Gegensatz zu vielleicht im Computerraum und von Technik umgeben. Also das ist ja auch, was du sagst, Martin. Und ich glaube schon, dass wir da die Möglichkeit haben, als Gesellschaft und auch als Individuum selbst zu entscheiden. Natürlich hat uns die Technik hat uns eben sehr weit gebracht und es ist sehr, sehr effizient. Aber was letzten Endes für uns das Beste ist und ob wir es vielleicht nicht gerade übertreiben, was ja nicht heißt, dass es diese Technik irgendwie nicht geben sollte. Also jeder ist, glaube ich, froh, wenn er einen schweren Unfall hat und er kann in eine Klinik fahren und wird wieder zusammengeflixt. Aber ob man sich eben permanent von Computertechnik und allem umgeben muss und will, ich glaube, da werden noch einige Debatten geführt werden in der Gesellschaft.
Also die Technik kann ja vieles abfedern an, sage ich mal, einfachere und automatisierte Arbeit. Ja? Dadurch hätten wir ja, wenn wir mehr der Technik noch mehr vertrauen, viel mehr Zeit, um uns wirklich wieder den Sachen zu widmen, wozu wir eigentlich Mensch sind, nämlich diese ganzen Gefühle, Liebe, Schmerz, vielleicht immer um sinnvolle Themen sich kümmern, um Mutter Erde was zurückzugeben. Weil die Technik übernimmt dann für uns diese ganzen, sag ich mal, etwas normaleren Arbeitsmöglichkeiten. Wäre das nie so ein Weg nach vorne, wo man sagt, der Roboter oder die Technik, die macht für mich die Arbeit, der sortiert meine E-Mails, der spuckt von vornherein aus, was ist wichtig, was nicht, macht er ja zum Teil schon und ich kann wirklich mich kümmern, dass ich mit meinen Leuten wirklich am Meer und am Strand sitze und eh noch Woodstock mache.
Ja, aber das ist ja die alte Versprechung vom Fortschritt und die ist ja irgendwie nicht eingetreten. Also es geht uns besser, aber die Arbeit ist immer noch stressig. Jeder Eigene hat ja auch die Wahl. Also der meiste sagt halt, nee, ich will hier in der Gesellschaft erfolgreich sein und ich möchte halt auch gewisse materielle Dinge haben. Also ich glaube, derjenige, der eben genügsam ist, der kann ja leben wie vor 300 Jahren. Das kann man, aber die meisten wollen es dann wohl doch nicht.
Mhm. Aber da würde ich ganz gerne mal einhaken. Oh. Also, das sehe ich überhaupt nicht so. Weil wenn ich vergleiche mit den Leuten, wir waren eine Agrarnation im Mittelalter, wo 80-90% der Leute auf dem Acker geschuftet haben, einen Altersdurchschnitt von, weiß ich was, 40, 35 bis 40 erreicht haben. Und wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo die Männer nicht ganz so lange leben wie die Frauen, aber immer noch um die 80 Jahre alt werden. Das heißt, eine Verdopplung der Lebenszeit. Das ist zum Großteil darauf zurückzuführen, dass wir eine bessere medizinische Versorgung haben, was Technik ist. Und zum anderen natürlich auch deutlich weniger gefährliche und körperlich anspruchsvolle Arbeiten halt haben. Also wenn ich vergleiche, Bereiche die Generation vor uns, die Handwerker gewesen sind, die nach dem Krieg dieses Land hier aufgebaut haben, die sind körperlich am Ende. Und dieses körperlich am Ende sein hat die heutige Handwerksgeneration in der Form nicht mehr zu erleben. Das heißt also, wir haben schon durch Technik einen wesentlichen Fortschritt halt gemacht, der zum Wohle des Menschen halt sich geäußert hat. Also von daher würde ich sagen, ja, wenn man das jetzt extrem nimmt mit der Robotik, ich mache gar nichts mehr. Auch das gibt es. Ich meine, es gibt Investmentbanker, die arbeiten hier in Frankfurt eine Stunde am Tag, gehen dann nach Hause und sagen, das war's. Ja, und verdienen in der Zeit mehr, als ich im ganzen Jahr verdiene. Also von daher, es gibt auch die Möglichkeit, in kurzer Zeit, wenn wir jetzt auf Verdienst gehen, viel Geld zu verdienen und sich ein tolles Leben zu gönnen. Die Kollegen kenne ich hier aus Frankfurt, die es hier gibt. Bei mir ist es nicht so, aber weil ich auch meine Arbeit liebe, das ist dann eher eine Frage der Freude, der Liebe zu seiner Arbeit, inwieweit man die machen möchte. Aber wir sind nicht mehr im Mittelalter.
Ja, aber Gott sei Dank, dass wir noch nicht die sechs Sinne digitalisiert haben. In Japan gibt es ja das Beispiel, wie so ein Hologramm, so eine App, da sind ja die meisten Singles, und jetzt hat so ein japanisches Unternehmen sowas entwickelt, wo letztendlich diese App, wenn du keine Freundin hast sozusagen, dir am Tag mit dir kommuniziert, wann kommst du nach Hause, dann macht zu Hause das Licht an, wenn ich dann verspätet komme, oder sagt, es wird in 10 Minuten regnen, tu mal deinen Schirm aufklappen oder nimm ihn wenigstens mit, weil du ja immer 18, 19 Uhr nach Hause kommst, und wenn du dann 19 Uhr nie zu Hause bist, schreibt dir die App, dein wie Personal Assistant und deine Liebhaberin, bitte komm doch schnell nach Hause, ich vermisse dich. Und das ist so ein Bezug, wo es immer mehr Single-Haushalte gibt, die dann wirklich daran glauben, ah, da ist jemand für mich zu Hause da in meinem Single-Haushalt, und er wartet wirklich auf mich und er weckt mich früh, der schläft mit mir ein, der weiß, was ich will und was ich hören will. Und das ist ja schon eine Welt, wo ich den Trailer gesehen habe von diesen japanischen Unternehmen, wie so ein Hologramm, was sich da öffnet. Da habe ich echt gedacht, wow, hat das wirklich so seinen Reiz und seine Vorzüge? Und in Japan funktioniert das, das ist ja wirklich abgespaced.
Also da würde ich jetzt nur mal mit einem kurzen Kommentar einhaken. Ich glaube, falls sich das durchsetzt, werden wir aussterben als Spezies. Aber nun.
Ja, das wäre ja der Hammer.
Also ich denke jetzt mal nicht, dass das so wirklich relevant ist. Ich würde aber gern nochmal auf den anderen Aspekt eingehen. Natürlich kann man jetzt sagen, man geht zurück zur Natur und steigt aus quasi. Ich würde aber ganz stark betonen wollen, dass das nur Einzelnen offen steht. Das ist wie mit dem Impfen zum Beispiel. Natürlich kann sich jemand nicht impfen lassen und wird trotzdem nicht krank im Moment. Aber nur weil die Gesellschaft als Ganzes das trägt. Das heißt, wenn ein paar Leute aussteigen wollen und irgendwie ein natürliches Leben, irgendwie in Landwirtschaft, die haben immer so ein Fallback-Szenario. Die können in die nächste Stadt, die wissen, sie werden nicht verhungern, egal was sie machen, ne? Egal wie das Wetter ist. Die müssen auch nicht auf Antibiotika verzichten oder auf Krankenhausaufenthalte. Aber das geht natürlich nur, wenn es nicht die gesamte Gesellschaft macht. Ne? Wenn jeder jetzt beschließt, wir reißen alle Fabriken ein, wir demontieren alle Computer etc., dann wird es plötzlich ganz, ganz anders und ganz, ganz ernst. Und ich glaube, da ist der Weg zurück verbaut. Also ich meine, was meinst du?
Also genau das ist der Punkt. Also weil die technische Umwelt schon längst eben Umwelt geworden ist, sind die einzelnen Aussteiger, das ist so Rückzug in einen Nationalpark. Also was ist ein Nationalpark? Ein Nationalpark ist ein technisch geschaffenes Konstrukt einer technischen Gesellschaft, die sich den Luxus erlauben kann, einen Teil Deutschlands abzusperren und zu sagen, das ist jetzt ein Nationalpark, in dem so etwas wie ursprüngliche Natur noch existiert. So, das ist das eine. Das, worauf ich aber eigentlich zurück will, ist wieder die Neandertaler-Frage, und die ist nicht unspannend, weil nämlich es doch schon irgendein Problem haben. Also unser Körper, unser Gehirn ist perfekt angepasst für Leben in der Savanne. So, also sozusagen ein sehr urmenschliches Urleben. Das merken wir ja an unserem Essverhalten. Unser Essverhalten, das uns evolutionär mitgegeben ist, ist eins, das sagt, Fett super, Zucker super, immer rein damit. Das stammt aber natürlich aus einer Zeit, als die Umwelt rund um uns herum noch so organisiert war, dass es viel zu wenig Nahrungsquellen gab. Das heißt, das ist ein intrinsisches Belohnungssystem, das mein Überleben sichert. Jetzt habe ich aber natürlich das Problem, dass ich eine technische Umwelt geschaffen habe, in der ich überall Gummibärchen kaufen kann. Und jetzt bin ich aber damit konfrontiert, dass meine psychobiologische Ausstattung leider immer noch die Urmenschenausstattung ist. Mhm. Und das muss ich, da muss ich anfangen, das irgendwie zu verhandeln. Und dann kommen wir an den spannenden Punkt, wieso vertrauen wir Technik nicht? Ich glaube, es geht nicht so sehr darum, dass wir Technik nicht vertrauen, sondern es geht darum, dass wir evolutionär leider auf Kurzsichtigkeit getrimmt sind. Wir sind getrimmt auf das, was wir sehen, das, was uns direkt umgibt. Gutes Beispiel, fahren im Stau. Kennen wir alle. Jeder versucht im Stau möglichst schnell voranzukommen. Das Problem ist, wenn alle individuell versuchen, möglichst schnell voranzukommen, dann bewegt sich nichts im Stau. Deswegen gibt es ja Verkehrslenkungssysteme. Aber diese Verkehrslenkungssysteme tun dann Dinge, die sich mir nicht erschließen. Das heißt also, den gesamten Verkehr auf 80 runterzuregeln, weil das bedeutet, dass bei dem Verkehrsaufkommen dann alle insgesamt sehr viel schneller nach Hause kommen können. Mir selber als Urmensch auf der Straße erschließt sich das nicht und ich ärgere mich. Ich sehe nur, die Straße ist doch halbwegs frei. Wieso muss ich jetzt 80 fahren? Und das ist, glaube ich, eine Lektion, ja, die wir individuell lernen müssen, wenn wir mit Technik umgehen. Dass wir nämlich jetzt an dem Punkt sind, wo Technik so komplex wird, dass Technik, und das ist eigentlich das Thema Pattern Recognition, jetzt in der Lage ist, Dinge zu erkennen, die ich als individueller Mensch so nicht mehr erkennen kann. Und das ist der Punkt, auf den man sich dann erstmal einlassen muss.
Wow, danke für die Beispiele, das war...
Also da spricht aber schon so ein bisschen auch derjenige, der jetzt so ins mittlere Lebensalter vorstößt, raus, muss ich sagen, weil das Besondere am menschlichen Gehirn ist ja auch, dass das sehr, sehr plastisch und lernfähig ist. Und die Generation, die in diese Welt reingeboren wird, für die ist das normal, ja. Trotzdem kann es sein, dass es ihr nicht unbedingt gut tut, weil da sind halt noch diese uralten Gene drin. Aber man weiß eben heutzutage schon, dass auch die Vererbung, das ist nicht alles aus der Steinzeit kommt. Es gibt Epigenetik und eben gerade das Gehirn, das wird geprägt und während der Lebenszeit, während der jungen Lebensphase. Deswegen ist die junge Generation, die ist schon ja quasi eins mit ihrem Smartphone. Die hat vielleicht gar nicht den Drang, das wegzuschmeißen.
Die hat eine ganz andere Aufmerksamkeitskurve, weil ich gehört habe, jetzt sogar die ganzen Lehrbücher von Cornelsen und Fachbuchverlage und so machen sich Gedanken, die müssen sich anpassen, weil die ganzen Schüler in der Grundschule und Co., die brauchen immer wieder neue Impulse, neuen Input, weil durch die ganze Twitter-Landschaft und Co. ist die Aufmerksamkeitskurve relativ verkürzt geworden. Und demnach müssen sich letztendlich auch die Fachbuch- und Lehrbuchverlage demnach auch anpassen an diese geringe Aufmerksamkeitskurve von der jungen Generation. Das zeigt ja eigentlich, dass diese Technologie uns schon stark beeinträchtigt oder schon stark verändert. Ist das so?
Oder stark verbessert vielleicht. Und es geht auch nicht nur um junge Menschen. Ein gutes Beispiel, meine Eltern. Die sind jetzt beide an die 70. Die und also aufgerüstet mit einem iPad und eBay sind eine unstoppable force. So, also es ist unglaublich. Und das ist natürlich eigentlich eine Glanzleistung von so etwas wie Interfaces, dass also meine Elterngeneration so intuitiv an Technik herangeführt werden kann, dass sie Dinge macht, von denen wir eigentlich glauben, das sei irgendwas für Millennials. Nein, also Technik ist da schon längst auch über alle Altersklassen gut verteilt. Und spannenderweise ist ja gerade das Thema Technik für Alte, also dein Japan-Beispiel geht ja so ein wenig in die Richtung, gerade etwas, was unglaublich wichtig wird, also Pflegetechnik zum Beispiel, eben persönliche Assistenten für Menschen, die eben schon etwas älter sind. Und es funktioniert ganz hervorragend.
Das heißt, ich habe dann eine analoge Freundin und eine digitale Freundin, das muss ja erlaubt sein in der heutigen Zeit im 21. Jahrhundert. Na, dann gehe ich ja unifremd. Bitte Antwort.
Also die Diskussion, die geht ja jetzt so ein bisschen in die Richtung, wie reagiert der Mensch auf Technik? Und das ist ja auch eine Frage, die hier diese Messe natürlich besonders interessiert, nämlich die Frage, wie Innovation adoptiert wird. Also wie nehmen wir Adoption auf? Und das ist die Frage, die wahrscheinlich ein Unternehmer besser beantworten kann als jemand, der in der Wissenschaft halt arbeitet und sich da von der theoretischen Seite mit beschäftigt. Aber es ist die Frage, halt dieses Zusammenspiel zwischen Technik entwickeln auf der einen Seite, und dann den Nutzer halt zu schauen, ob die Technik passt, den Nutzer halt ernst zu nehmen in seinen Bedürfnissen, und wenn der Nutzer das Bedürfnis hat, autonom zu fahren oder eine Gehirnleistung zu verbessern oder aber schneller laufen zu können oder aber Doping zu nehmen, um bei Olympia halt irgendwie den ersten Platz zu machen, das sind alles Leistungssteigerungsmerkmale. Wenn der Bedarf dafür da ist, wird es sich Unternehmen halt finden, die versuchen, genau in diese Lücke reinzustoßen. Das heißt also, wir haben da ein Innovationsverhalten, was sich gegenseitig beeinflusst. Das iPhone würde nicht existieren, wenn wir nicht das Bedürfnis hätten, auf diese Art und Weise zu kommunizieren. EPO würde nicht existieren, wenn wir nicht das Bedürfnis hätten, schneller als mein Konkurrent zu laufen, egal, koste es, was es wolle. Und so ist das im Prinzip dann auch mit Cyborg sein. Für manche ist das ein altruistisches, selbstbezogenes Verhalten. Ja, das will ich für mich halt haben, aber das ist eigentlich in den seltensten Fällen. In den meisten Fällen geht es darum, ich will besser sein als der andere. Ich mache Detox, damit ich danach leistungsfähiger bin. Ich mache eine geistige Erweiterung, damit ich morgen frischer bin. Deswegen nehmen die Leute möglicherweise auch irgendwelche Drogen, ja, um leistungsfähiger in dieser Gesellschaft
zu sein. Aber danach fällst du ja ins Loch wieder.
Fällst ins Loch rein. Wenn mir jetzt einer ein Medikament verspricht, eine Droge verspricht, die das wieder auf, wieder abdeckt, dann nehme ich die noch zusätzlich.
Alkohol zum Beispiel.
Ja, also von daher ist das eine sich aufschaukelnde Spirale, in der wir halt drin sind, die weder gut noch schlecht ist, sondern sie ist tief in unserem Bedürfnis verankert, irgendwie besser zu sein.
Besser, also jeder, lass uns mal die Abgrenzung machen, ab wann ist man eigentlich ein Cyborg? Ist jeder, der eine Internetverbindung hat oder sein Smartphone in der Popotasche trägt, ein Cyborg? Oder ab wann wird eigentlich so ein bisschen die Grenze gezogen? Ab wann geht es los, dass man Cyborg ist? Kann man das kurz mal definieren, weil die sind ja schon alle ganz heiß drauf,
ja, auf die Antwort. Auch nicht so richtig. Also ich biete ganz einfach mal ein paar Definitionen an. Es gibt so eine klassische Definition, die eben die Haut als Grenze setzt. Das heißt also, diese Brille hier ist damit keine Cyborg-Technologie. Dieser Chip, den ich in der Hand implantiert habe, wäre damit eine Cyborg-Technologie. Ich glaube aber, dass das eigentlich gar keine Rolle spielt. Das heißt also, mich interessiert eher, was machen die Menschen mit der Technik? Also, wieso ist es interessant, ob ich den Chip implantiert habe oder ob ich den als Schlüsselanhänger habe? Ich mache in beiden Fällen genau dasselbe. Und die nächste Frage ist die, brechen wir nicht die Hautgrenze eigentlich sowieso schon permanent? Es ist uns nicht bewusst. Das heißt, zum einen kennen wir sicherlich inzwischen jemanden, der irgendwie einen Herzschrittmacher, einen Hirnschrittmacher, ein künstliches Hüftgelenk, eine Insulinpumpe, irgendwas implantiert hat, irgendwas Medizinisches. Das heißt, wenn das die Cyborg-Definition ist, dann sind die Cyborg schon längst unter uns. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, selbst wenn wir keinen Herzschrittmacher haben, benutzen wir dann nicht tagtäglich Technologie, um in unseren Körper einzudringen. Zum Beispiel die simple Kopfschmerztablette. Also, um meine Kopfschmerzen zu beseitigen, nehme ich eine Kopfschmerztablette. Das könnte ich ohne die Fabrik von Bayer, ohne die pharmakologische Forschung gar nicht tun. Das heißt, damit verstoffwechsle ich schon unglaublich viel Technik. Und wenn das so ist, dann ist die Frage nach dem Cyborg eigentlich irrelevant. Also die Frage, wo fängt das an? Dann könnte man, es gibt Kollegen von mir wie Kerry Wolf, der ganz einfach sagt, nein, der Mensch war schon immer ein Cyborg, weil der Mensch das einzige Wesen ist, das Technik braucht und Technik entwickelt. Im Gegensatz zu Tieren. Es gibt noch so ein paar Grauzonen, über die will ich jetzt aber nicht diskutieren. So, das wirklich Spannende an dieser Frage Cyborg ist doch eher, was ist der Mensch und was ist die Technik? Und gab es das jemals voneinander getrennt? Und hat sich das in irgendeiner Form verändert? Also ist das, was wir jetzt haben, irgendwas komplett Neues? Oder ist das nur so etwas wie eine Eskalation von dem, was wir schon immer gemacht haben?
Krass. Lasst uns jetzt mal springen zu der ganzen Thematik. Ihr produziert ja letztendlich diese Cortec, diese Chips. Was hat denn der liebe Visionär Elon Musk da in Amerika eigentlich vor mit seinem neuen Projekt Neuralink? Wir haben ja nur Sächsisch-Englisch gelernt bei uns dort in der Ecke.
Ja, Elon Musk kennen wahrscheinlich die meisten hier natürlich über Tesla und Hyperloop und SpaceX, also alles Bereich der Mobilität. Jetzt hat er was Neues angefangen vor gut 3 Jahren. Das nennt sich Neuralink. Und seine Motivation hier betrifft auch wieder das Thema künstliche Intelligenz. Er postuliert, dass der Fortschritt in der künstlichen Intelligenz zusammengenommen mit dem Internet und der Verarbeitung der riesigen Datenmengen in relativ naher Zeit Intelligenzen hervorbringen wird, die dem vom Menschen überlegen sind. Ja, und damit, was kann man jetzt machen, damit der Mensch aber sich nicht entmündigen lässt, ja, damit er auf der Höhe der künstlichen Intelligenz bleibt. Und daraus entstammt die Idee von Neuralink, nämlich, dass also das menschliche Gehirn direkt mit der künstlichen Intelligenz, mit dem Internet sich austauschen kann über eine Hochleistungs-Brain-Computer-Interface-Schnittstelle. Das ist ein sehr spannendes Ziel, aber da muss man ja auch sagen, da weiß man halt auch noch gar nicht, wie das eigentlich funktionieren könnte oder sollte. Mhm. Deswegen macht er jetzt das, was die Firma Cortec auch macht, nämlich in der ersten Anwendung Medizinprodukte zu machen, die schwer betroffenen Patienten helfen, damit zum Beispiel jemand, der die Krankheit amyotrophe Lateralsklerose, dieses ALS hat, die dazu führt, dass man irgendwann in seinem Körper eingeschlossen ist. Und nach allem, was man weiß, sind diese Menschen bei klarem Verstand, können aber sich gar nicht mehr bewegen, also dann auch nicht mal mehr kommunizieren. Und solche Menschen dann zum Beispiel im ersten Schritt überhaupt wieder kommunizieren zu lassen, oh, über einen Computer. Da gibt es viel Forschung und es gibt auch erste Patienten, die es nicht nur mit dem EEG machen, sondern die mit kleinen Chips im Gehirn implantiert sind. Jetzt noch nicht von der Firma Cortec, die da auch noch andere Ziele hat, aber das ist eine Forschung, die weltweit vorangetrieben wird.
Wie kann man sich euren Chip vorstellen? Wird der direkt hier also unter die Kopfdecke eingepflanzt? Gibt es einen kurzen Schnitt?
Also Chip, eine Chip ist ja diese Seite der technischen Intelligenz. Das ist ja so embodied in dem Chip. Und wenn man jetzt ein Implantat entwickelt, das sich sozusagen zwischen Gehirn, Nervenaktivität und künstlicher Intelligenz verbindet, dann braucht man zuerst mal Sensoren oder Elektroden, die direkt mit dem Gehirn oder Nerven in Kontakt sind. Die müssen dann über einen Draht verbunden sein mit einem Verstärker letzten Endes und einem Funkchip, der diese ganzen Daten nach draußen schickt oder umgekehrt auch dann ein Empfänger, der Informationen von außen in Stimulationspulse umwandelt, die das Gehirn stimulieren. Da ist eine ganze Reihe von technischen Teilen drin, die letztlich dazu führt, dass man also ein System hat aus Elektroden und irgendwo eine hermetisch gekapselte Elektronik, weil das, was Elektronik gar nicht macht, ist natürlich Wasser oder noch schlimmer salziges Wasser, wie es im Körper ist. Und das ist also eine Reihe von Technik, die ich dann brauche, um überhaupt diesen Datenaustausch zu bewerkstelligen. Und das ist das, was wir eben bei Cortec auch entwickeln und bauen, weil es eine ganze Reihe von Krankheiten gibt, die damit behandelt werden können.
Schön, schön. Jetzt mal, ich kriege ja so ein bisschen was mit, bilateral, weil ich ja deine Handy nicht mehr habe, Professor Maas. Die ganzen Google Brains, die sind ja, die befeuern ja und rennen auf euren Campus rum. Die wollen ja die ganzen Deutsche Forschungsinstitut Künstliche Intelligenzforscher abwerben, weil ja Google begriffen hat, in ein paar Jahren werden die Menschen nicht mehr tippen, werden nicht mehr Siri benutzen, sondern die brauchen letztendlich sowas wie Google Glasses oder was Cortec entwickelt, was mit einer künstlichen Intelligenz die Menschen ja unterstützt im täglichen Leben, im täglichen Ablauf. Ist das aktuell so, dass Google euch umgarnt, die ganzen Forscher beim Thema KI, Artificial Intelligence, und euch braucht, weil sie begriffen haben, dass das die Zukunft ist und weil das letztendlich mit der Thematik Technologie und Mensch-Symbiose einherspielt?
Also wenn man jetzt das Ganze auf Google spiegelt, da muss man den Fokus ein bisschen breiter machen. Also es gibt eine ganze Menge von Unternehmen, insbesondere aus Kalifornien, aber auch Amazon aus Seattle und in Deutschland Unternehmen wie Siemens oder vor allen Dingen auch Bosch, die in dem Bereich also extrem stark unterwegs sind, schon seit langer Zeit unterwegs sind, das auch entwickeln. Was man wohl erkennen kann, ist, dass die US-amerikanischen Unternehmen sehr viel aggressiver sind, wenn es darum geht, New Talents halt abzuwerben. Wir sind am DFKI seit 30 Jahren im KI-Business, in der KI-Forschung halt unterwegs und haben das so ein bisschen verfolgt. Natürlich, dass jetzt in den vergangenen Jahren sehr viele auch in die deutschen Forschungszentren der großen US-amerikanischen Unternehmen abgeworben werden, aber natürlich auch anderswohin. Davon profitieren auch deutsche Unternehmen, aber die US-Amerikaner sind da deutlich aggressiver und deutlich schneller. Also dieser Brain Drain, den man da halt zu verzeichnen hat, der ist schon ganz erheblich, sodass man halt sagen muss, wir kommen eigentlich gar nicht schnell genug dahinter her, noch Leute halt auszubilden, sodass wir eigentlich in allen Diskussionen, an denen ich beteiligt bin, ständig eigentlich die Frage halt haben, und wo kommen die Experten her? Also wir haben einige Aktivitäten in Deutschland, die durch die Bundesregierung halt unterstützt werden. Es werden dann immer 100 Professorenprogramme halt vorgestellt, die dann aber dann trotzdem, wenn man dann ein Jahr später schaut, dann sind es dann 1-2 Professoren, die tatsächlich ausgeschrieben worden sind. Also ein bisschen mehr Bewegung oder viel mehr Bewegung tut sicherlich Not, da halt ranzugehen. Nur ein Beispiel, ein Startup aus China, was bei uns in Saarbrücken aktiv ist, hat einfach mal bei uns 10 Millionen halt abgeladen, hat gesagt, macht mal irgendwelche Forschung. Die versprechen sich natürlich davon, dass sie Leute in einem Bereich ausbilden, der ihnen was bringt, um sie dann abzuwerben, reinzuholen. Diese Form der Aggressivität finden wir in deutschen Unternehmen nicht.
Und da spielt man letztendlich mit ganz anderen Zahlen. Aber du gibst mir hoffentlich deine Nimmer nie, dass du irgendwann den polnischen Abgang machst und dann bist du weg aus Deutschland. Das wäre ja schade um unsere Freundschaft.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Also ich würde sehr gerne viel mehr Projekte halt auch mit deutschen Unternehmen machen. Ich habe jetzt ein großes Projekt also aus der KI-Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums gewonnen. Da geht es um 500 Millionen, von denen wir über 10 Millionen dann für unser Projekt halt bekommen. Das ist eine überschaubar große Zahl mit 50 Unternehmen, das ist prima. Aber die Frage, Unternehmen zu gewinnen, überhaupt da in das Thema reinzugehen, ist im Mittelstand und kleinen Unternehmen also sehr begrenzt, und bei großen Unternehmen haben wir das Problem, dass die lieber dann halt sich von irgendwelchen Beratern sagen lassen, das gibt's nur im Silicon Valley, da musst du da halt hin, ja, und dann sind wir halt die Propheten im eigenen Land, die dann eigentlich nicht besonders, wir zählen schon, aber dann muss man schon sagen, also würde ein bisschen mehr Fokus in die hiesige Landschaft schon helfen, Geschwindigkeit aufzunehmen. Also von daher sind da einige Baustellen.
Ja, also dazu auch noch kurz von mir. Wir erfahren das ja auch, aber eben sozusagen umgekehrt. Ja? Also uns zieht es in die USA, weil da eben der Motor der Innovation ist. Ja? Also das Thema, was Cortec behandelt, in den USA spielt da die Musik, da ist die Dynamik da, da wird es eben angepackt. Und ja, hier in Deutschland stellt sich die natürlich auch berechtigte Frage, dann eher, ja, darf man das überhaupt, sollen wir das machen, und alles ist sehr zögerlich und es geht natürlich nicht voran. Also ja, auch im Bereich Fördermittel und so, da ist hier relativ wenig zu holen in dem Bereich, und deswegen ist für uns jetzt ganz wichtig und auch der nächste Schritt, dass wir in die USA expandieren. Ja.
Wow. Gibt es da noch, also habt ihr ein paar Fragen mal so ein bisschen an uns, und ist das hier ein mehr Monolog? Ich liebe ja, wenn Dialoge entstehen. Bitte öffnet euch, werdet zu Aktivisten und extrovertierten Leuten. Habt ihr Fragen aus dem Publikum, weil wir beißen hier, das hat ja alles eine Wohnzimmeratmosphäre hier. Bitte mit Fragen her damit. Wir wollen ja einen Diskurs führen, gemeinsam mit euch. Oh, da ist schon einer. Hilfe, da kommen immer sehr spannende Fragen und da muss man ja aufpassen. Aber ich bin ja heute Mediator und Moderator, brauche ich keine Angst vor der Frage haben. Bitteschön.
Also ich könnte jetzt 2 Stunden lang Fragen stellen oder 2 Tage lang. Ich versuche es mal einfach. Ihr habt eben gesagt, oder ein Argument war, die industrielle Revolution haben wir ja irgendwie auch überlebt, und wenn optimiert werden konnte und es einen Willen gibt, die Optimierung anzunehmen, dann findet das seinen Sinn. Ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen industrieller Revolution und der digitalen Revolution, und das ist einfach die Geschwindigkeit. Ja, bei der industriellen Revolution und Maschinen konnte sich die Arbeitswelt irgendwie noch dran gewöhnen und der Mensch auch. Wir haben jetzt im Moment ein Problem Speed. Was sind eure Ideen, die Gesellschaft gesamtgesellschaftlich eben auf Speed zu kriegen? Weil, ne, Akzeptanz von Technologie hat was damit zu tun, verstehe ich Technologie, verstehe ich, was irgendwie mit einem Verkehrsleitsystem passiert, was mit meinem Handy passiert, etc. passiert. Und das habe ich auf der privaten Ebene, das habe ich auf einer unternehmerischen Ebene. Also ich verstehe sehr gut, wovon eben beim BFKI gesprochen wurde, es tut mir manchmal echt leid. Ihr seid so eine geile Truppe und ihr kriegt das nur schwierig tatsächlich in die Unternehmen rein. Also die Unternehmen haben auch einen Not invented here, oder wenn ich das entscheide und es geht schief, habe ich ein Problem. Und die Politik, bis die es verstehen. Also da sehe ich euch als DFKI zum Beispiel auch häufig als Alibi-Projekte häufig. Und das tut mir einfach nur leid, weil die Politik sagt, ja, ja, wir haben ja das DFKI, lässt euch aber nicht wirklich irgendwie was machen. Und wie würdet ihr euch, ihr vier euch wünschen, dass man damit umgeht, um die Gesellschaft auf Speed zu bringen? Weil wenn wir uns das Paradigma angucken, wir sagen alle, wir arbeiten an ergonomischen und benutzerfreundlichen Systemen. Ja, also Windows, die Grundkonzepte von Windows sind 60 Jahre alt. Und was wir jetzt im Moment haben, sind einfach nur günstigere Rechner, mehr bunte Farben und größere Bildschirme. Aber das Paradigma, wie ich damit arbeite, hat sich in den letzten 50, 60 Jahren nicht geändert und es kümmert sich auch keiner drum.
Danke.
Ja. Also, weil du das DFKI angesprochen hast, gut, ich würde uns jetzt nicht als Alibi verstehen halt, sondern wir haben in den letzten 30 Jahren kontinuierlich Umsatzwachstum gehabt. Man muss sagen, wir sind Public-Private Partnership. Das heißt also, wir haben Gesellschafter, wir haben dabei Google, Microsoft, SAP, Intel, die gesamte Automobilbranche, VW, Mercedes und so weiter und so fort. Die sind alle dabei, aber der Uptake, also dieses halt zu übernehmen, zum Beispiel, wir haben intelligente Benutzerschnittstellen für VW und Mercedes und sowas vor 20 Jahren entwickelt. Wenn ich mir heute die Interfaces von Tesla anschaue, muss ich lachen. Ja, das sind simpelste Interfaces, was Natürlichsprachlichkeit angeht und solche Sachen. Und man muss halt sagen, wir haben die letzten 20 Jahre es nicht geschafft, diese Technologie einem Herrn Winterkorn oder wie sie auch immer heißen, beizubringen, zu sagen, das ist ein unique selling proposition. Ja, das heißt also, wir müssen halt irgendwie den Dialog verstärken. Wir brauchen Innovatoren auf der CEO-Ebene, ja, die halt erkennen. Und bei Bosch, der Herr Denner ist der Erste, der aus der Softwarebranche und nicht aus der Automobilproduktion kommt, sondern der aus der Softwarebranche bei Bosch kommt und der gesagt hat, IoT ist wichtig und Artificial Intelligence ist wichtig. Davon brauchen wir deutlich mehr, dass da Geschwindigkeit reinkommt. Wie schaffen wir das? Also wenn ich so in die Runde schaue, wir sind durch. Ja, also wir sind gesellschaftlich durch. Die wir erreichen müssen, die sind heute 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre halt alt. Und wenn ich heute in die Schulen reinschaue, es gibt kein Fach Ingenieurwesen, was verpflichtend ist. Es gibt kein Fach Informatik, was bundesdeutschlandweit verpflichtend ist. Wir tun uns einfach schwer, das Thema Nerd sein als etwas anzuerkennen, was in Deutschland den Wohlstand schafft. Ja, stattdessen diskutieren wir darüber, ob denn jetzt eine Stunde Informatik als Wahlkurs halt reicht oder nicht oder soll es auch 2 sein und dann sitzen dann 5 Leute bei meinem Sohn, der darf jetzt keine Informatik haben, weil die Kinder, die haben in der Tastatur 2 Buchstaben, 2 Keys ausgetauscht als Witz, ja, und sowas und jetzt heißt es, jetzt machen wir keine Informatik mehr, ja, und sowas. Also sowas kann in einer Bundesrepublik wie unserer nicht sein, sondern das ist ein Asset und da müssen wir ran und wir haben zu wenig Informatiklehrer, wir haben zu wenig Ingenieurlehrer. Ich habe Angebote gemacht, dass Doktoranden ein Semester halt einen Kurs halt machen. Ich habe das der CDU-Regierung vorgeschlagen, also den Abgeordneten im Land vor allem. Keiner reagiert. Keiner reagiert. Also da ist lieber dann Stillstand das, was wir lieber beklagen. Wir beklagen lieber, als dass wir handeln.
Schön gesagt. Bitte.
Vielleicht noch anmerken, dass die Kommunikation, was diese Systeme können, auch wirklich nicht gut ist, heutzutage noch. Das Ding ist, Menschen benutzen neue Systeme dann, wenn sie denken, dass es ihnen Nutzen bringt. Ja, und das Verständnis fließt da stark mit ein in diese Kosten-Nutzen-Abwägung. Deswegen ist das auch im medizinischen Bereich so verbreitet, dass man da forscht und dann zum Beispiel, wenn jemand Parkinson hat, eine Elektrode implantiert, denn da ist der Nutzen offensichtlich. Wenn jemand jetzt, oder könnte zumindest offensichtlich sein, ja, nun, das Ding ist aber, es gibt auch Forschungen darüber, dass Leute besser denken, wenn bestimmte Hirnareale stimuliert werden. Da ist die Schwelle aber viel, viel höher. Wer würde sich einfach nur, weil das Potenzial besteht, dass er klüger wird, einen Chip implantieren? Deswegen glaube ich, müssen wir viel mehr in die Kommunikation gehen und wirklich erklären, was diese Technik kann, warum sie Nutzen bringt. Das Beispiel mit der Autobahn ist genau das Gleiche. Wenn die Leute die halbleere Straße sehen und 80 fahren, denken sie mit Sicherheit erstmal, warum. Wenn Sie das aber kontinuierlich dem Ganzen ausgesetzt sind und das 10 Jahre lang erfahren, dass es besser ist, zum Beispiel, weil Sie die Stadt wechseln, wo es so ein Verkehrsleitsystem nicht gibt, dann werden Sie auch bereit sein, das hinzunehmen. Ne? Es ist also eine Mischung aus Erfahrung und Verständnis, die dazu führen könnte, dass das Ganze wirklich adaptiert wird. Und ich glaube, da muss man wirklich arbeiten dran.
Jetzt, Klaus, du musst dann auch gleich die Frage beantworten. Dr. Star Trek, dein Chip, den du hier in der Hand hast, der veraltet ja irgendwann. Was macht man dann? Dann kommt der Dr. Fröhlich, nimmt den raus, macht einen neuen rein? Oder wie wird das funktionieren?
Also erstmal sehr gute Frage. Und sehr gutes Gegenargument, weshalb man sich solche Dinge nicht implantieren lassen sollte. Oh. Also erstens ganz wichtig, lassen Sie sich möglichst nichts implantieren, was eine eigene Energieversorgung braucht. Dann müssen Sie nämlich permanent aufschneiden und wieder zunähen für eine neue Batterie. Wollen Sie nicht. Und zweitens, Update-Fähigkeit, spannendes Thema. Das heißt also, der kann jetzt, also im Grunde genommen hat er zwei Dinge, die der kann. Das eine ist eine Seriennummer und das Upscannen dieser Seriennummer löst irgendein Verhalten aus. Also zum Beispiel das Entsperren meines Smartphones. Das ist also eine Funktionalität, die diesem Ding immer erhalten bleibt. Das andere ist eine relativ kleine, beschreibbare Partition. Und das sind aber wenige Byte, das ist also lächerlich. Und ich hätte gerne natürlich mehr. Und wenn ich jetzt gerne mehr hätte, dann, ich weiß nicht, ob ich dann zu Dr. Fröhlich gehen könnte, denn spannenderweise hat mir das Ding auch kein Arzt eingesetzt. Das darf nämlich kein Arzt einsetzen. Das Ding sitzt aber so kurz unter der Haut, dass in dem Moment, wo ich es loswerden würde, ich würde mich selber trauen, mir das Ding selbst rauszuschneiden. Was hervorragend klappt, weil ich Rechtshänder bin, das Ding ist links. So, also das ginge. Aber ja, wie gesagt, ich warne nochmal davor, machen Sie es nicht, überlassen Sie das so Idioten wie mir. Aber zurück auf die allgemeinere Diskussion, die ich unglaublich spannend finde. Ja, wir wissen, dass grundsätzlich unsere Systeme unglaublich langsam sind, sozusagen wie neues Denken überhaupt anzugehen. Aber auf der allerobersten Ebene finde ich das schon fahrlässig, was im Moment in Deutschland betrieben wird. Also ich bin im Moment auf vielen von, ich sage es mal, diesen Konferenzen hier. Dieses Jahr war Hub AI Summit, große Konferenz, alle waren da, Tim Höttges, CEO Telekom, diverse Politiker. Und ich nenne jetzt keinen Namen und ich betreibe jetzt kein Parteienbashing. Oder doch, ich betreibe Parteienbashing, es ist aber gleich verteilt über alle.
Aber also, das gibt es als Podcast, im Nachgang wird das als Podcast ausgestrahlt. Ihr könnt alles sagen, also immer raus damit, bitte.
Aber es ist doch erschreckend, was man sozusagen hört, was an Buzzwords, also KI, Pattern Recognition, Zukunft, alles wird sozusagen abgespult. Und das führt dann eben zu dem schön, dass wir drüber gesprochen haben Effekt, dass also 100 neue Professuren versprochen werden. Am Ende wird es aber nicht umgesetzt. Leider werden wir in großen Teilen wahrscheinlich immer noch regiert von E-Mail-Ausdruckern. Ich erinnere nur daran, dass Günther Oettinger mal EU-Digitalkommissar war. Das beweist, glaube ich, sozusagen das Ausmaß unseres Problems.
Das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich finde, glaube ich, dass der Oettinger da einen sehr guten Job gemacht hat.
Also ich kenne auch lobende andere Ausnahmen, aber die sind sehr rar gesät.
Ja, doch. Hatte die Gelegenheit, ihn kennenzulernen und war sehr positiv überrascht, weil er wirkt nach außen da sehr steif. Aber ganz kurz auf die Frage, wie bringen wir die Gesellschaft auf Speed? Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir mit der Marktwirtschaft da ganz gut beraten sind. Ja, also da wird sich einfach zeigen, was können die Menschen annehmen. Die guten Produkte nehmen sie an, die in den Zeitgeist und dazu passen, wozu die Menschen aufnahmebereit sind. Bezüglich Implantattechnologie, ja gut, dass du das erwähnt hast. Also unser Implantat hat keine Batterie mehr, es wird von außen mit Energie versorgt. Und es gibt also einen Bootloader, das heißt, wir können die Firmware, die darauf läuft, updaten. Es ist aber so konstruiert, dass die ganze Intelligenz von dem Implantat draußen sitzt. Ja, das heißt, es ist eigentlich nur ein Hub, um Daten vom Gehirn nach draußen zu bringen und Befehle von draußen reinzubringen. Ja.
Sehr schön. Habt ihr noch Fragen hier im Publikum, die wichtig wären? Wir haben ja vieles gesagt, das Thema Speed haben wir behandelt, das Thema Chip haben wir behandelt. Was möchtet ihr als Panelisten noch loswerden, so senden, was wir hier in Deutschland brauchen, um gerade dieses Thema Technologie, künstliche Intelligenz und Verzahnung mit den Menschen stärker und schneller voranzutreiben? Professor Maas, du hast ja erst schon ein bisschen was gesagt, was du dir so wünschen würdest. Gibt es da noch irgendwie was, wo du sagst, das ist jetzt könnte ein Galionsprojekt werden in Deutschland, wo Technologie und Mensch stärker verzahnen sollte, weil man folgendes Motiv damit erfüllen könnte?
Naja, letztendlich man kann das Ganze als Selbstzweck halt betrachten, weil es so schön ist, darüber sich Gedanken zu machen und Konzepte zu entwickeln und Leuchttürme zu entwickeln. Aber letztendlich geht alles, was wir in dieser Richtung halt machen, dann doch um die Frage, die du eben gerade auch angedeutet hast, lässt sich damit ein Markt entwickeln? Braucht das der Mensch? Ist er bereit dafür zu zahlen? Und können wir darüber wirtschaftlichen Erfolg halt für Deutschland oder für Europa generieren? Wir haben ja alle irgendwie über die Medien latent das Gefühl, dass in KI in Europa gar nichts mehr passiert. Das ist weiß Gott nicht der Fall, sondern wir haben hier gerade in Deutschland hervorragende KI-Unternehmen. Wir haben hervorragende KI-Forschung. Wir sind nicht in der Lage, das zu einem Unicorn zu entwickeln, das heißt also zu einem Unternehmen, was 1 Milliarde plus Umsatz halt macht. Da haben wir sicherlich erheblichen Nachholbedarf, weil wir glauben, dass die Automobilindustrie das und die chemische Industrie, die Prozessindustrie das dann irgendwie schon richten wird. Dieser Glaube, der fängt jetzt gerade an, ein bisschen zu wackeln, und das, was man im Saarland dann gerade sieht, wenn die Stahlindustrie halt wackelt, heißt es dann, naja, jetzt müssen wir aber in der Informatik halt doch ein bisschen mehr machen, jetzt machen wir Cybersecurity und dann klappt das schon. Also ich glaube, wir brauchen jetzt nicht unbedingt große Leuchttürme. Jetzt gibt es Gaia X als große Datenplattform für Europa. Das ist nochmal ein eigenes Thema, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber es zeigt, also da ist sicherlich halt Bedarf. Wir brauchen eher in der Fläche breites Verständnis dafür, dass das etwas ist, was für unseren Wohlstand essentiell ist in allen möglichen Varianten, und dass man in diesen Varianten auch Fehler machen darf. Der erste Wagen von Benz, der ist auch nicht super gelaufen. Ja? Der hatte gestunken und geknattert und ist nicht weit gekommen und war nicht besonders schnell. Ja? Und genauso wird es halt sein mit Sprachübersetzungssysteme. Ja? DeepL ist besser als Google Translate und sowas. Wenn ich hier runter in die Frage runter gucke, wer nutzt DeepL, wer benutzt das tagtäglich, dann wird man wahrscheinlich auf so einen Prozentsatz von 10-20% halt kommen. Ja? Warum? Ja, es kommt ja aus Deutschland. Ja? Google Translate ist ja schon besser. Also was ich sagen möchte, ist eigentlich, dass wir eine breite Akzeptanz halt entwickeln müssen, Diskurs entwickeln müssen, um dann das wirtschaftliche Potenzial davon auch zu erkennen und es an die nächste Generation weiterzugeben.
Schön.
Ja, von meiner Seite, also was eine Firma wie Cortec bräuchte, ist hier eine andere Politik. Es gibt leider keine wirkliche Marktwirtschaft oder nur sehr, sehr eingeschränkt bei Medizinprodukten. Und das ist natürlich eine, gerade was Implantate anbelangt, extremst regulierte Branche. Und die neuen Gesetze, die natürlich mit Blick auf den Schutz von den Verbrauchern gemacht worden sind, haben aber zur Folge, dass so wie sie jetzt ausgelegt sind, Innovationen und neue Therapien aus Europa abwandern. Es ist zum Beispiel bei einem Produkt, was wir haben, es ist klar besser als das, was auf dem Markt ist. Es ist, würde aber nur einer relativ kleinen Patientengruppe zugutekommen. Und eine Zulassung ist einfach so aufwendig geworden, dass es sich überhaupt nicht wirtschaftlich rechnet. Ja, also hier in meinem Bereich müssen die Rahmenbedingungen politisch in Europa geändert werden.
Das heißt, man braucht ein Rapid Gesetzesentwurfing, um schneller den technischen Fortschritt gerecht zu werden, und mehr Politiker, die das Vertrauen haben in Technik und die Weitsicht, sich mit solchen Sachen auch zu beschäftigen. Weil am Ende sind ja nie die Politiker die Experten, sondern die nutzen das nur für den Wahlkampf. Sondern ihr seid die Experten, und ihr müsstet eigentlich dieses Rapid-Gesetzesentwurfing auf Spezialistenebene letztendlich vorantreiben und bewegen und vorantreiben.
Ja, es ist aber nur so, dass natürlich in unserem Fall die neuen Gesetze wurden von den größeren Medizintechnikkonzernen beeinflusst. Die kleinen, ich habe für sowas gar keine Zeit, nach Brüssel zu laufen und Lobbying zu machen. Ja? Und für die Großen ist es natürlich praktisch, wenn keine neuen Sachen nachkommen. Also das ist natürlich auch da so ein Machtpoker, und da hat sich die EU leider jetzt aus unserer Sicht in eine falsche Richtung entwickelt.
Super, danke.
Ja, also ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft bei uns, aber auch weltweit irgendwie ein bisschen die Kurzsichtigkeit ablegt und ein bisschen nachhaltiger denkt, im Sinne von, gewisse Entwicklungen werden sicher kommen, egal wer sie macht. Und dann kann man natürlich genauso gut vorne dabei sein oder man kann das Ganze verschlafen. Und ich denke, Politik bei uns ist im Moment, das geht wieder auf das Gleiche, auf die Rahmenbedingungen, relativ kurzfristig, relativ kurzsichtig. Und es wäre schön, wenn da ein bisschen nachhaltiger gedacht wird. ich denke auch, manche Entwicklungen sind so einschneidend. Also falls so Mensch-Maschine-Interfaces wirklich marktreif werden, ich bin nicht hundertprozentig sicher, halte es aber gut für möglich, dann ist es so ein Ding, wo keiner sich entziehen kann. Denn das ist ein direkter Vorteil gegenüber jedem anderen Menschen, wenn man so etwas besitzt oder nicht besitzt. Ne? Und über diese Folgen nachzudenken, über die Implikationen nachzudenken, das gehört alles zu diesem Ding, langfristig zu denken. Und das passiert sehr wenig noch im Moment, meiner Meinung nach. Ich würde mir wünschen, dass sich das etwas ändert und da ein bisschen ein Paradigmenwechsel stattfindet.
Danke.
Ich glaube, nachdem jetzt ganz viel über die Gesellschaft gesprochen wurde, breche ich jetzt mal eine Lanze für das Individuum. Das heißt, mein Appell ist eher ein Appell ans Individuum. Und dieser Appell wäre eigentlich experimentieren. Experimentieren und vor allen Dingen auch mit Technik experimentieren. Also aufhören, Technik als etwas von mir Getrenntes zu betrachten und anfangen damit zu spielen. Also was passiert, wenn plötzlich mein iPhone mal den Geist aufgibt? Wieso gibt es so wenige Leute, die dann eben mit Hilfe irgendeines YouTube-Videos, bei dem mir irgendein 10-jähriger Amerikaner erklärt, wie ich dann doch meinen Akku wechsle, wieso macht das keiner? Obwohl die Möglichkeit, also einer zeigt jetzt, ja, ich hab's auch gemacht. Also solche Dinge. Wieso experimentieren wir nicht mit der Technik, die schon längst da ist, die uns schon längst umgibt? Also wieso ergeben wir uns sozusagen dieser Technik? Wieso nehmen wir die ganz einfach hin? Und wieso sind wir da nicht experimentierfreudiger? Auch im Sinne, vielleicht mache ich es dann mal kaputt, vielleicht nehme ich irgendwas Älteres, aber sich ganz einfach rantrauen und diese Idee, also diesen experimentellen Geist eben auch in irgendeiner Form, und jetzt wird es gesellschaftlich, auch zum Beispiel in Schulen tragen, in Universitäten tragen. Also viel mehr denken im Sinne von Experiment, im Sinne von Workshop, auch im Sinne von, ja, also das alte Reden davon, dass es keine Fehlerkultur gibt in Deutschland. Also wenn man einen Fehler macht, dann ist man draußen. So, nein. Das funktioniert so nicht, deswegen sind uns Tech-Nationen wie die Israelis, die Chinesen, die Amerikaner längst davongelaufen, weil die Fehler machen, die können Fehler machen und die lernen aus ihren Fehlern. Und jemand, der einen Fehler gemacht hat, der wird sozusagen auch wegen seines Fehlers, weil er damit ein Wissen weiter vorangebracht hat, der wird danach wieder aufgenommen. In Deutschland sagt man, Fehler, das war's. Ende der Karriere.
Ja. Ich habe auch schon einige gelbe Karten bei der Deutschen Bahn kassiert. Irgendwann werden sie gelb-rot und dunkelrot. Danke, dass ich so einen tollen Chef habe, aber es ist unten nur eine Frage der Zeit. Und das bringt uns ja eigentlich erst voran. Warum will ich immer in der Komfortzone mich begeben und dann kriege ich irgendwann mal einen auf den Deckel, weil ich die Leute auf mein Hausboot raushole aus ihrer Komfortzone und dann reden sie mal mit mir wirklich Tacheles, was wirklich die Probleme sind und sie wirklich bewegt. Und das ist das Spannende. Und das brauchen wir viel mehr. Viel mehr Verständnis, um uns mal voran rauszubewegen aus unserer Komfortzone, um so eine Dinge auszuprobieren und zu erleben und zu testen. In diesem Sinne, die Kollegen rennen nicht weg, die sind noch 15 Minuten hier vorne in der bunten VIP-Lounge für euch, für Gespräche da. Das Ganze wird als Podcast im Nachgang erscheinen. Die Leute hier gehen gerne in den Diskurs mit euch über. Mir hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr extra nach Frankfurt gekommen seid, hier angereist seid. Wirklich, also immer offenes Ohr, na, und ihr habt was gut bei mir, ganz klar, alles hier low budget. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass es euch auch Spaß gemacht hat, liebe Kollegen hier im Plenarsaal 1.2. Und ich hoffe, wir konnten alles was mitnehmen und jetzt heißt es ins Doing kommen und wirklich nicht nur labern, sondern dass es wirklich umsetzen geht. Und das geht nur, wenn man wirklich Tacheles redet und im Herzen spricht, sodass das Wort eine Tat wird. Also lasst uns wirklich mehr machen. Der erste Schritt ist befähigen, dann machen und dann umsetzen und reflektieren. Und das würde ich mir wünschen. Und ich möchte das Thema weiter vorantreiben, weil ich es auch brauche, dass ich vielleicht ein bisschen älter werde, wie 75 Jahre, wie alle fröhlich. In diesem Sinne, wir machen noch ein kleines Foto hier mit euch, dass wir uns irgendwann mal irgendwo hinhängen können für Ernst Fröhlich und Co., wenn die Nachkommen irgendwann mal kommen. Und in diesem Sinne, habt viel Spaß, bleibt gesund. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann irgendwo wieder begegnen. Danke euch.
Vielen Dank dir, Martin. Ja, danke, dass du so viele spannende Redner hier zusammengeholt hast, die drei Tage. Wir machen noch eine kurze Umbaupause, 5 Minuten, damit wir die Bühne für die folgenden Pitches wieder frei haben. Dann geht's los, 15:15 nochmal mit 5 Pitches rund um Logistik, Mobility, Micromobility. Es wird nochmal spannend werden, die letzte Pitch-Session heute, bevor dann heute Nachmittag die Gewinner bekannt gegeben werden.